SRF 1.
Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. In Griechenland peitscht Premier Tsipras das Sparprogramm durchs Parlament. Muss er jetzt um seine politische Zukunft bangen? In Irak soll der IS Giftgas eingesetzt haben.
Ich finde, es ist sowieso gefährlich, egal welche Kriegspartei Giftgas besitzt,
sagt die Journalistin, die mit Kämpfern vor Ort gesprochen hat. In Havanna zieht US-Außenminister Kerry heute feierlich die US-Flagge hoch. Zeit für Hoffnungen, aber auch für Ängste.
Der Verlust der sozialen Sicherheit, Ausverkauf des Landes, kultureller Niedergang. Also da gibt es schon jede Menge Befürchtungen.
Und zum letzten Mal hier.
Selbstgemacht. Die Sommerserie im Rendezvous.
Im Tessiner Ökodorf geht es um das möglichst einfache Leben.
Ich finde, das ist einfach etwas, wo man den Leuten Hoffnungen machen kann, dass es auch so weitergeht, im einfachen Stil. Und das machen wir ja da.
Idealismus und Lieder im Maggiatal um eins. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Für den griechischen Premier könnte es sich als Pyrrhus-Sieg entpuppen, als teuer erkaufter Sieg. Alexis Tsipras hat die Abstimmung über das dritte Hilfspaket im Parlament zwar gewonnen, doch seine Regierungskoalition bröckelt. Auslandredaktor David Nauer.
118. So viele Abgeordnete der Regierungskoalition haben mit ihrer Regierung gestimmt, 43 dagegen. Die Zahlen illustrieren die tiefe Spaltung, die sich durch das Lager von Alexis Tsipras zieht. Teile seiner Syriza-Partei haben bereits mit Abspaltung gedroht, weil sie den Spar- und Reformkurs des Ministerpräsidenten nicht mehr mittragen wollen. Dass das Hilfspaket im Parlament trotzdem eine Mehrheit fand, lag nur an den Ja-Stimmen der Opposition. Jetzt versucht der griechische Ministerpräsident eine Vorwärtsstrategie. In einigen Tagen will er im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Das verlautete aus Regierungskreisen in Athen. Ob Tsipras dann eine Mehrheit zusammenbekommt, ist ungewiss. Damit wackelt auch die Zukunft seiner Regierung. Die Oppositionellen Konservativen haben angekündigt, bei der Vertrauensfrage nicht für Tsipras zu stimmen. Es könne nicht sein, dass sich die Regierung bei wichtigen Fragen auf die Stimmen der Opposition stützen müsste, erklärte der Parteichef. Heftige Kritik gibt es aber auch vom linken Flügel der Syriza-Partei. Es gäbe in Griechenland keine Demokratie mehr, sagt ein Abgeordneter, der sich gegen Tsipras gestellt hat. Die Gesetze würden nach dem Willen der Geldgeber durch das Parlament gepeitscht.
David Nauer. Und ob die griechische Regierung mit dem Entscheid im Sattel bleiben kann, darüber sprechen wir gleich nach den weiteren Meldungen des Mittags. Und die bringt uns Bettina Studer.
Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, verhilft Patientinnen und Patienten zu mehr Informationen über Spitäler mit einer Liste, die online einsehbar ist. Die Liste gibt Auskunft über 165 Akutspitäler und liefert Informationen zu 49 Krankheitsbildern. Patienten können anhand der Liste etwa in Erfahrung bringen, wie oft ein Eingriff, der ihnen bevorsteht, in einem bestimmten Spital bereits durchgeführt wurde. Das BAG schreibt, so werde die Spitalwahl erleichtert. Patientinnen und Patienten können seit 2012 selber entscheiden, in welchem Spital sie sich behandeln lassen wollen. Die Vox-Analyse des Forschungsinstituts GFS Bern und der Uni Bern zeigt, für die Abstimmung über die Präimplantationsdiagnostik, die am 14. Juni gutgeheißen wurde, waren Orientierungshilfen wie Parteien, Kirchen oder die Regierung besonders wichtig. Die Abstimmung zu den abgelehnten Stipendien- und Erbschaftssteuerinitiativen waren gemäß Vox-Analyse mehr vom Rechts-Links-Schema geprägt als von persönlicher Betroffenheit. Und auch das knappe Ja zur Änderung des Radio- und Fernsehgesetzes habe eine klare Spaltung gezeigt zwischen den parteipolitischen und ideologischen Lagern. Für die Analyse waren nach der Abstimmung 1.500 stimmberechtigte Personen befragt worden. Das Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau hat einem Bauer die Direktzahlungen zu Recht gekürzt, weil er gegen den Tier- und Gewässerschutz verstoßen hatte. So lautet das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Es hat eine Beschwerde des Bauern abgewiesen. Kontrollen hatten ergeben, dass zahlreiche Tiere auf seinem Hof auf zu engem Raum gehalten wurden. Außerdem war die Hofentwässerung mangelhaft. Die Schweizerische Nationalbank SNB bringt im April des nächsten Jahres die erste Banknote einer neuen Serie heraus. Als erste Note wird die 50-Franken-Note in Umlauf gebracht, wie die SNB mitteilt. Ursprünglich war geplant gewesen, die erste Serie neuer Banknoten im Herbst 2010 in Umlauf zu bringen. Wegen technischer Probleme gab es jedoch Verzögerungen. Die Schweizerische Wettbewerbskommission WEKO hat eine Voruntersuchung gegen Coca-Cola Schweiz eingestellt. In der Untersuchung ging es um den Verdacht, dass sich Coca-Cola Schweiz mit Cola-Gesellschaften anderer Länder abgesprochen haben könnte, um so günstige Parallelimporte in die Schweiz zu verhindern. Ausgelöst wurde die Untersuchung nach Hinweisen von Denner Ende August 2014. Inzwischen hätten sich Coca-Cola und Denner geeinigt. Das Getränk wurde in der Folge auf breiter Front billiger. Der Vizedirektor der WEKO bestätigt eine Meldung der Tageszeitung Blick. Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich im zweiten Quartal dieses Jahres etwas abgeschwächt. Das Bruttoinlandprodukt der Euroländer stieg um 0,3% im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte, etwas weniger als in den Vorquartalen. Im Jahresvergleich wuchs die Wirtschaft um 1,2%. Erwartet worden war ein Plus von 1,3%. Vor allem Frankreich und Italien hatten laut Eurostat Einfluss auf das schwächere Ergebnis. Nach 3 Tagen der Abwertung in Folge hat die chinesische Zentralbank den Referenzkurs des Yuan zum Dollar wieder etwas höher angesetzt. Die Währungshüter erklärten, es gebe keinen Grund mehr, den Yuan weiter abzuwerten. Der Druck auf die Währung habe nachgelassen. Im Kanton Bern sind bei den gestrigen Gewittern 2 Frauen verletzt worden. Die eine wurde von einem umgewehten Zelt getroffen, die andere geriet unter einen umstürzenden Baum. Laut der Berner Kantonspolizei mussten beide ins Spital gebracht werden. Der Sturm tobte vor allem im Berner Mittelland, im Seeland und im Berner Jura. Insgesamt gingen bei der Polizei rund 60 Meldungen ein. Auch im Kanton Basel-Land wurde eine Frau verletzt. Sie wurde von einem Teil einer Bauabschrankung getroffen, das sich wegen einer starken Windböe gelöst hatte. Das Wetter: heute wird es besonders in der Deutschschweiz zunehmend gewitterhaft. Lokal muss mit Starkregen und starken Böen gerechnet werden. Morgen ist es meist bewölkt und zeitweise fällt Regen. Es wird kühler. Heute werden rund 25 Grad erreicht. Morgen gibt es im Norden noch 19 Grad.
Wer kann sich den Schweiß von der Stirn wischen? Der griechische Premier Tsipras hat das 3. Sparpaket durchs Parlament gebracht. Allerdings wieder nur mit Hilfe der Opposition. 43 Abgeordnete aus seinem Lager stimmten dagegen. Tsipras betonte denn auch, er habe ein reines Gewissen und Griechenland habe den Bankrott abgewendet. Die Marathonsitzung im griechischen Parlament für uns verfolgt hat die Journalistin Alkione Karamanolis in Athen. Frau Karamanolis, kann sich Premier Tsipras nach dem neuesten Sparpaket eigentlich noch an der Macht halten?
Also im Augenblick muss man wirklich sagen, ist alles offen. Gewiss ist nur, dass es nächste Woche, sobald die erste Tranche ausbezahlt ist, da wird Tsipras die Vertrauensfrage stellen. Und man kann eigentlich davon ausgehen, dass einige aus dem Regierungslager mit Nein stimmen werden. Die Parlamentspräsidentin zum Beispiel, die der Linken Plattform nahesteht, hat heute Morgen in der Debatte ganz deutlich gesagt, ich werde den Premier nicht mehr unterstützen. Sie sei enttäuscht vom Premier und von seiner 180-Grad-Kehrtwende. Das war eine offene Kampfansage und es war nicht die einzige. Was jetzt nach der Vertrauensfrage passiert, ob es zu Neuwahlen kommt oder ob es zu einer großen Koalition, also sozusagen einer Koalition der nationalen Einheit kommt, wird man sehen müssen. Es wird aber sicher Veränderungen geben. Und es ist ja auch ein Sonderparteitag der Syriza-Partei anberaumt für September. Da wird sich, davon kann man eigentlich ausgehen, inzwischen die linke Plattform abspalten.
Premier Tsipras ist mit sehr viel Wohlwollen in seine Regierungszeit gestartet. Wie viel Vertrauen haben eigentlich noch die Griechinnen und Griechen heute noch in ihn?
Also Sie haben weiterhin Vertrauen. Tsipras ist weiterhin der beliebteste Parteichef in Griechenland. Man muss sich klar machen, die anderen zwei großen Parteien, die zwei ehemaligen großen Volksparteien, PASOK und Nea Dimokratia, haben einerseits abgewirtschaftet und sie sind auch in viele Korruptionsskandale verwickelt. Und außerdem wird ihnen angelastet, dass das Land überhaupt in die Krise geraten ist. Das heißt, es gibt im Augenblick keine Alternative zu Tsipras. Tsipras ist außerdem jung, er ist unverbraucht, er hat einen guten Draht zu den Leuten. Und man könnte auch sagen, die Menschen wissen zwar, dass sehr, sehr schwere Zeiten auf sie zukommen, aber sie hoffen, dass Tsipras wenigstens die Korruption bekämpfen wird und für mehr Gerechtigkeit eintreten wird und versuchen wird, abzupuffern, abzumildern, was man abmildern kann an diesem Sparprogramm. Wenn es zu Wahlen käme, zu Neuwahlen, ist dennoch nicht sicher, dass die Syriza eine Mehrheit bekäme. Sie wäre vermutlich die stärkste Kraft. Ob sie wirklich die Mehrheit stellen würde, das ist gar nicht klar.
Zum Schluss noch kurz, zu welchen Sparauflagen, also zu welchen Einschnitten hat das griechische Parlament eigentlich heute Ja gesagt?
Also so viel Zeit haben wir gar nicht, die alle aufzuzählen. Der Kreditvertrag umfasst fast 400 Seiten, ein ganz, ganz langer Katalog. Es geht um eine indirekte und auch direkte teilweise Kürzung der Renten. Es geht um die Einrichtung eines Privatisierungsfonds. Es geht um eine Mehrwertsteuererhöhung, die auch schon seit 2 Wochen in Kraft ist. Es geht um Steuererhöhungen. Und gerade zum Beispiel bei den Renten ist es interessant zu wissen, im Augenblick versorgt jeder zweite Rentner mit seiner Rente auch arbeitslose Familienmitglieder. Teilweise werden ganze Familien vom Großvater oder von der Großmutter durchgefüttert, weil es in Griechenland ja nach Ablauf der Arbeitslosenhilfe, die ein Jahr lang ausbezahlt wird, keine Sozialhilfe gibt. Das heißt, diese Menschen sind auf die Hilfe von Verwandten angewiesen. Und diesen Katalog könnten wir noch lange, lange fortsetzen.
Danke für die Informationen und Einschätzungen aus Athen, Alkione Karamanoulis. Und auf diese Themen dürfen Sie im Rendezvous noch gespannt sein. Die SVP. In der Deutschschweiz steigt sie mit einem Lächeln in den Wahlkampf. In der Westschweiz mit zusammengebissenen Zähnen. Sri Lanka wählt ein neues Parlament. Die unterschiedlichen Erwartungen einer ehemaligen Kämpferin und einer Kriegswitwe. Und dazu schalten wir noch nach Kuba und in den Irak. Sexaffären, Racheaktionen, gegenseitige Strafanzeigen, abgehörte Telefone. Die SVP des Kantons Waadt übt sich in Selbstzerfleischung. Dabei wäre die Zielvorgabe für das Wahljahr eigentlich ein zusätzlicher Sitz im Nationalrat und nächstes Jahr ein Sitz in der Kantonsregierung. Gestern trafen sich die SVP-Delegierten zur Aussprache. Ergebnis: Die Parteipräsidentin Fabienne Despot wurde ganz knapp mit nur einer Stimme Mehrheit im Amt bestätigt. Doch von Einigkeit war nichts zu spüren. Eine Analyse unseres Westschweiz-Korrespondenten Sascha Buchbinder.
Der Generalsekretär der SVP Schweiz, Martin Baltiser, ist gestern in die Waadt gereist, um sich ins Bild zu setzen. Und was Baltiser zu sehen bekam, bereitete ihm keine Freude. Wirklich bedauerlich sei das.
C'est vraiment regrettable d'avoir un congrès de parti 9 semaines avant les élections fédérales.
Ein Parteikongress nur 9 Wochen vor dem Wahltermin, bei dem kein Wort über politische Inhalte verloren werde, der Mann aus der Zentrale machte keinen Hehl aus seinem Missfallen. Besonders schmerzhaft ist die Situation für die SVP, weil sie in der Romandie das größte Wachstumspotenzial hätte. Denn obwohl die SVP-Delegierten gestern ihre Präsidentin knapp bestätigten, hält die Misere an. Symptomatisch: Kaum waren die Wahlen durch, da meldete sich der Stadtpräsident von Villeneuve, Pierre-Alain Carlen, als Gastgeber der Versammlung zu Wort. Was er den Delegierten servierte, war ein Magenbitter.
On a réussi à donner une illusion de l'Union, notamment par rapport à la presse. Mais pour le reste, on est en train de préparer une bombe à retardement dans ce parti.
Die Partei habe für die Medien den Anschein von Einheit erweckt, aber letztlich habe man damit eine Zeitbombe gelegt. Gestern Abend hat die Parteichefin einen Sieg errungen. Die Affäre, bei der es darum ging, dass die Präsidentin ein Treffen der Parteispitze heimlich aufgezeichnet hatte und dass sie anschließend mit ihren eigenen Aufnahmen hätte erpresst werden sollen, ist im Prinzip beigelegt. Aber ihr knapper Sieg zeigt, wie gespalten die Partei ist. Und die Strafanzeigen beschäftigen die Justiz weiter. Bereits wurde eine neue Klage von einer SVP-Politikerin gegen einen SVP-Kandidaten eingereicht. Vorgeworfen werden Belästigung und Schläge ins Gesicht. Sexaffären, Racheaktionen von Ex-Geliebten, wechselseitige Strafanzeigen schütteln die Partei durch. Die Parteispitze stellt sich als Opfer dar und schimpft über die Intrigen eines Clubs der Ex-Geliebten. Was auffällt, im Unterschied zur Deutschschweiz, wo lange der Streit zwischen SVPlern alter Schule und den Blocheristen die Partei beschäftigte, kreisen die Probleme in der Romandie nicht um politische Fragen. Letztlich krankt die SVP in der ganzen Westschweiz am eigenen Erfolg. Als eine Art Sammelbecken für Wutbürger ist die Partei stark gewachsen. Das so gewonnene neue Personal aber denkt derart aggressiv, polarisierend, dass sogar parteiintern eine sachliche Zusammenarbeit schwierig ist. Unter diesen Vorzeichen kann sich die SVP ihre Ziele für einen Wahlerfolg in der Watte abschminken. Mehr noch, der zu erwartende Misserfolg dürfte Anlass für den nächsten internen Streit geben.
Wenn sie stimmt, ist die Nachricht beunruhigend. Die Terrormiliz IS soll Giftgas besitzen, genauer Senfgas, und es im Kampf in Irak auch eingesetzt haben. Konkret, die US-Regierung hält es für wahrscheinlich, dass der IS diese Woche Senfgas gegen kurdische Kämpfer in Irak eingesetzt hat. Die Chemiewaffen dürften entweder aus syrischen oder irakischen Beständen stammen. Das US-Verteidigungsministerium erklärt, die US-Regierung bemühe sich um zusätzliche Informationen über diese Anschuldigungen gegen den IS. Frage an die Journalistin Birgit Svensson. Sie kennen die Region und haben auch zum Thema recherchiert. Wie wahrscheinlich ist es, dass der IS diese Woche wirklich Senfgas eingesetzt hat?
Sehr, sehr unwahrscheinlich, weil wenn sie Senfgas eingesetzt hätten, dann wäre von Mahmur, das ist die Stadt zwischen Erbil und Kirkuk, wo sie also dieses Gas eingesetzt haben, nichts mehr übrig, also kein Leben mehr übrig. Senfgas ist absolut tödlich. Saddam hat Senfgas gegen die Kurden in den 80er Jahren eingesetzt und damit Tausende getötet. Anstatt hören wir aber von Atembeschwerden, Reizungen und so weiter, und das ist ganz klar Chlorgas und nicht Senfgas.
Wie kommen Sie zu dieser Schlussfolgerung, also nebst dem, dass sonst kein Leben dort mehr wäre?
Ich war unten bei der irakischen Armee in der Provinz Anbar, die ja zu großen Teilen vom IS besetzt ist. Und dort hat mir ein Brigadegeneral gesagt, dass auch dort Chlorgas eingesetzt worden ist. Sie haben Proben genommen. Seine Soldaten sind dann auch teilweise ins Krankenhaus eingeliefert worden, um eben beatmet zu werden, Sauerstoff zu bekommen. Und das war ganz eindeutig, dass das Chlorgas war. Aus den Beständen übrigens der Saddam-Armee, die also die Offiziere der Saddam-Armee oder einige Offiziere der Saddam-Armee, man muss da präzise sein, arbeiten ja mit dem IS zusammen, und die haben wohl noch die alten Bestände irgendwo versteckt, kramen sie aus. Aber es ist auch möglich, dass diese Chlorgasbestände aus Syrien rübergebracht werden. Wir wissen ja, dass der IS sowohl auf irakischer als auch syrischer Seite operiert, und in Syrien setzt Assad Chlorgas gegen seine Bevölkerung ein.
Der IS soll also Chlorgas besitzen. Wie glaubwürdig sind diese Aussagen in Ihren Augen?
Sehr glaubwürdig, dass sie Chlorgas besitzen. Also nicht Senfgas, sondern Chlorgas. Ich meine, die Amerikaner hätten natürlich vielleicht gerne, dass Senfgas gefunden wird, weil das würde eine späte Legitimation für ihren Einmarsch 2003 im Irak bedeuten. Sie haben die ganze Zeit nach Senfgas gesucht. Aber was wir hier haben, ist eindeutig Chlorgas.
Wie gefährlich ist es denn, wenn der IS Chlorgas besitzt?
Ich finde, es ist sowieso gefährlich, egal welche Kriegspartei Giftgas besitzt. Ich finde, es ist auch super gefährlich, dass Bashar al-Assad Chlorgas gegen seine Leute einsetzt. Natürlich ist es gefährlich, wenn irgendeine Partei Chlorgas oder Giftgas einsetzt gegen die andere.
Sagt die Journalistin Birgit Svensson, die einen Teil des Jahres in Bagdad wohnt. Am Montag wird in Sri Lanka ein neues Parlament gewählt. Auch der frühere Präsident Mahinda Rajapaksa hofft dann, einen Sitz im Parlament zu ergattern. Im Januar wurde er ja bei den Präsidentschaftswahlen überraschenderweise abgewählt. Der neue Präsident dagegen, Maithripala Sirisena, hat im Land große Erwartungen geweckt. Erwartungen, die ganz unterschiedlich sind. Das zeigt die Reportage von Karin Wenger. Sie hat eine ehemalige Kämpferin der Tamil Tigers und eine singalesische Kriegswitwe vor dieser Wahl getroffen.
Eines haben die beiden Frauen gemeinsam. Ihre Jugend und ein Großteil ihres Lebens wurde vom Krieg bestimmt. Bloß, sie standen auf gegnerischen Seiten. Vimala Vijayasinghe, in deren Wohnzimmer Räucherstäbchen vor einer Buddha-Figur brennen, gehört der singalesischen Bevölkerungsmehrheit an. Ihr Mann trat kurz nach Schulabschluss der Armee bei, um gegen die Tamil Tigers zu kämpfen. In ihrer eineinhalbjährigen Ehe sah sie ihn nur wenige Monate. Mein Mann sah es als seine Pflicht, sein Land gegen die Angriffe der Tamil Tigers zu verteidigen. Mit 29 Jahren zahlte er dafür mit dem Leben. Sein Armeelager wurde von den Tigers angegriffen und er wurde getötet. Kanchana Devi war 13 Jahre alt, als sie von den Tamil Tigers zwangsrekrutiert wurde. Nach einem kurzen Waffentraining war sie es, die Raketen auf die Stellungen der Regierungssoldaten abfeuerte. Was ich tat, war kein Zwang. Wir wollten unseren eigenen Staat und wir wollten unsere Leute vor den Misshandlungen durch die Regierungssoldaten schützen. Deshalb kämpfte ich 7 Jahre lang. Im Waffenstillstandsabkommen 2002 legte ich die Waffen nieder. Bald darauf kam mein erstes Kind zur Welt und ich wollte nicht mehr kämpfen. Vimala und Kanchana Devi wohnen nur 6 Autofahrstunden voneinander entfernt, doch immer noch trennen sie Welten. Würden sie sich treffen, könnten sie nicht miteinander kommunizieren, weil sie eine andere Sprache sprechen. Die zierliche Vimala wird als Kriegswitwe geachtet und erhält weiterhin den Lohn ihres Mannes als Rente. Sie hat sich ein hübsches Haus gebaut. Jedes Jahr nimmt sie an einem Marsch teil, der an die gefallenen Soldaten erinnert. Ich bin glücklich, dass der Krieg zu Ende ist und ich bin stolz auf meinen Mann. Dank Leuten wie ihm ist der Krieg vorbei. Dafür respektiere ich auch unseren früheren Präsidenten Mahinda Rajapaksa. Er hat den Krieg beendet und uns Frieden gebracht. 40.000 tamilische Zivilisten kamen laut Schätzungen der Vereinten Nationen in den letzten Kriegswochen ums Leben. Im Mai 2009 war der Krieg nach mehr als 25 Jahren zu Ende. Kein Armeevertreter und kein Politiker musste sich bislang für mögliche Kriegsverbrechen verantworten. Mahinda Rajapaksa will nun als Parlamentsabgeordneter zurück in die Politik und als Ministerpräsident zurück an die Macht. Viele der ehemaligen Kämpfer der Tamil Tigers bleiben weiterhin verschollen oder wurden monatelang verhört und werden noch heute überwacht. Die ehemalige Kämpferin Kanchana Devi musste im Krieg aus ihrem Dorf fliehen und wohnt nun in einer Wellblechhütte an der Ostküste des Landes. Ihr Mann arbeitet in Katar in einer Reinigungsfirma. Was sie über Mahinda Rajapaksa denkt, will sie nicht sagen. Ständig auf der Hut sein, nicht zu viel preisgeben, das scheint die ehemalige Kämpferin auch in friedlichen Zeiten verinnerlicht zu haben. Und trotzdem sagt sie, ich habe für ein besseres Leben gekämpft. Heute herrscht Friede und man lässt mich in Ruhe. Seit Maithripala Sirisena Präsident ist, habe ich als Kriegsgeschädigte sogar Geld bekommen, um mir ein Haus zu bauen. Kanchana Devi zeigt auf ein Backsteinhaus im Rohbau. Die sportliche junge Frau mit dem langen schwarzen Haar wurde als junge Kämpferin von Granatsplittern getroffen und hat seither Schwierigkeiten zu gehen. Doch nicht Wut, sondern Mitgefühl äußert sie heute, wenn sie über ihre ehemaligen Feinde und deren Frauen spricht. Frauen wie Vimala. Diese blieb kinderlos, Kanchana Devi aber hält das kleinste ihrer 3 Kinder auf dem Schoß. Für all die Soldatenfrauen, die ihre Männer verloren haben, ist es viel schwieriger als für mich. Ich habe eine Familie und einen Mann, sie nicht. Ich weiß nicht, wie sie ihren Schmerz ertragen. Ja. 19 Jahre sind vergangen, seit Vimalas Mann von den Tamil Tigers erschossen wurde. Doch noch heute wischt sich die Witwe Tränen ab, wenn sie durch das Fotoalbum vom Begräbnis blättert. Ihr Schmerz sei derselbe wie jener vieler tamilischer Frauen, glaubt sie. Heute wollen wir alle dasselbe. Ein Land, in dem alle, egal ob Singalesen oder Tamilen, in Frieden zusammenleben können. Die Kriegswitwe glaubt, dass dieser Friede durch den ehemaligen Kriegstreiber Rajapaksa gesichert werden kann. Deshalb will sie am Montag für ihn und seine Partei stimmen. Die meisten Tamilen glauben das nicht. Sie werden wohl die Entscheidung über die Zukunft Sri Lankas anderen Parteien anvertrauen.
Die Reportage von Karin Wenger aus Sri Lanka im Rendezvous. Es ist genau 5:05 an diesem 14. August und der 14. August ist ein historischer Tag für Kuba. In Havanna in der US-Botschaft wird US-Außenminister John Kerry am Nachmittag die amerikanische Flagge hissen. Das erste Mal wieder seit 1961. Frage an den Journalisten in Havanna, Michael Castricius. Welche Bedeutung hat der heutige Tag für Kuba?
In erster Linie mal viel Symbolik, würde ich sagen. Aber insgesamt ist es doch eine Symbolik, hinter der noch nicht allzu viel steckt. Zum Beispiel wird diese Botschaft keinen Botschafter haben, sondern erstmal weiterhin einen Geschäftsträger. Über einen Botschafter muss erst noch in Washington entschieden werden, ob überhaupt einer entsandt wird. Auch jetzt schon war die bisherige Interessensvertretung ein ziemlich wichtiger Anlaufpunkt für Zehntausende Kubaner in jedem Jahr, die dort Besuchsvisa beantragt haben für die USA. Auch das wird sich nicht ändern.
Auch wenn es Symbolik ist, könnte man ja sagen, die USA erschließen sich einen neuen Markt, auf den sie auch schon seit geraumer Zeit schielen. Was erhoffen sich eigentlich die Kubaner von dieser Annäherung?
Da gibt es ein schönes Wortspiel auf Kuba. Aus den Traidores werden Traidolares. Das heißt, aus den Verrätern werden Dollarbringer. Jahrzehntelang waren US-Amerikaner ja die bösen Imperialisten auf der Insel. Jetzt sollen sie als Touristen oder besser auch noch als Investoren später das Land retten. Denn Kuba geht Venezuela verloren, der bislang große finanzielle Unterstützer auch. Also da brauchen die Kubaner jetzt die Dollar. Und auf die hoffen nicht nur die Regierungsvertreter, sondern auch ein Teil zumindest der kubanischen Bevölkerung.
Ich kann mir vorstellen, dass nicht das ganze Land jubelt. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Teil der kubanischen Bevölkerung auch Angst hat, zum Beispiel eines Tages nach dem amerikanischen System wenig Sozialleistungen zu haben, wie zum Beispiel nicht mehr ein funktionierendes Gesundheitswesen, das bisher gratis war.
Die Sorgen gibt es vor allem bei diesem Teil der Bevölkerung. Die wissen natürlich auch, wie es in anderen lateinamerikanischen Ländern zugeht, wie arme Menschen dort leben müssen, die eben genau diese Gesundheitsversorgung, die Sozialversorgung und so weiter nicht haben. Also ich selber auch, wenn ich sehr arm wäre und entscheiden müsste, will ich auf Kuba leben oder in Mexiko beispielsweise, dann würde ich mich ohne zu zögern für Kuba entscheiden. Da geht es denen natürlich besser. Und das sind die Gesellschaftsschichten, die sehr große Sorgen haben, dass es einen radikalen Wechsel geben könnte auf der Insel wie in Osteuropa Anfang der 90er Jahre.
Seit Raúl Castro und Barack Obama miteinander gesprochen haben, sind jetzt schon mehrere Monate vergangen. Wie hat sich Kuba in dieser Zeit verändert?
Auffällig viele US-Amerikaner, das merkt man in den Straßen Havannas, zumindest in den touristischen Gebieten ist das sehr auffällig. In den mittelständischen Gebieten fällt auf, dass vor allem junge Leute jetzt den teuren WLAN-Zugang nutzen, den es öffentlich an einigen Ecken gibt. Das heißt, sie sitzen da mit ihrem Laptop oder ihrem Smartphone und können im Internet surfen, aber das für $2 bis $3 pro Stunde und das ist extrem viel für Kuba. Also für einen Kubaner, der nur Pesos verdient, ist das, wenn nach 3-4 Stunden, wenn er das machen würde, wäre sein Monatsverdienst weg.
Verändern sich eigentlich bereits jetzt die Werte innerhalb des Landes?
In dieser einen Schicht ja, bei dieser mittelständischen Schicht von Jugendlichen und dieses Internet, dieser Zugang, wenn auch nur für 2-3 Stunden, ist ein kleines Fenster, was sich da öffnet in eine Welt. Die hatten ja bisher nur ihr Staatsfernsehen, nur einen sehr begrenzten Blick auf die Welt oder einen sehr manipulierten Blick auch auf die Welt. Da geht es natürlich darum, sie wollen die Welt offen haben.
Jemand hat kürzlich gesagt, wenn Sie noch das alte Kuba sehen möchten, dann müssen Sie sich beeilen. Sind Sie einverstanden mit dieser Aussage?
damit bin ich einverstanden, wenn auch mit Bauchschmerzen, weil das ist so ein bisschen dieses Disney-Kuba, was auch in den Fotos, die wir immer sehen mit den alten Straßenkreuzern, die da rumfahren, das ist ein ganz kleiner Teil von Kuba, ein ganz kleiner Teil von auch Havanna. Das ist sowas wie ein Biotop, aber wenn man ein paar Straßenecken weitergeht nach Centro Havanna und dort die verfallenen Häuser sieht, dass ich manchmal vorstellt, so ähnlich könnte es in Berlin 1945 ausgesehen haben, die ausgebombten Häuser, weil ganze Häuserfassaden weggebrochen sind, eben Verfall an jeder Ecke. Das Ganze birgt eine riesen Gefahr für Kuba, nämlich dass sich die Spaltung der Gesellschaft vertieft. Insgesamt bleibt die Aufgabe für die Raúl Castro und seine Regierung, den Fortschritt in alle Gebiete zu bringen, also auch in die ärmeren Gebiete, wo es bislang keine Veränderungen, aber weiterhin Verfall gibt.
Sagt der Journalist in Havanna, Michael Castricius. Und von Kuba kehren wir jetzt dann gleich zurück auf die kargen Berghänge im Tessin, ins Ökodorf im Maggiatal. Dort geht's ums einfache Leben und um Musik. Nach den Schlagzeilen mit Bettina Studer.
Die EU-Kommission hat sich positiv geäußert zum Ja des griechischen Parlaments zum dritten Hilfspaket. Am Nachmittag beraten nun die Euro-Finanzminister über eben dieses Hilfsprogramm. Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat online eine Liste veröffentlicht, die Auskunft gibt über 165 Akutspitäler und 49 Krankheitsbilder. Damit soll Patientinnen und Patienten die Spitalwahl erleichtert werden, die seit 2012 frei ist. Bei den gestrigen Gewittern wurden 3 Frauen verletzt. Im Kanton Bern wegen eines umgewehten Zeltes und einem umstürzenden Baum. Und im Kanton Baselland wegen einer Bauabschrankung, die sich im Wind gelöst hatte.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.